Liebe Gemeinde, am vergangenen Wochenende hatten wir ja André Peter zu Gast, hier im Gottesdienst. Die, die auch letzten Sonntag hier waren, werden sich erinnern, und im Besonderen die 20, die ja am Samstag sich den ganzen Samstag Gedanken gemacht haben, wie wir heute von Jesus reden können, sodass auch ja, wir von unseren Freunden, von unseren Zeitgenossen verstanden werden. Dahinter stand auch die Frage, was für uns als Gemeinde dran ist, um die gute Nachricht, das Evangelium von Jesus Christus weiterzugeben. Also wo unser Auftrag liegt oder auch unser Missionsfeld. Die Frage danach, was dran ist, treibt auch das vierköpfige Missionsteam um den Paulus um. Sie befinden sich auf seiner zweiten Missionsreise und wissen nicht mehr recht weiter. Ihr Weg wird sie nach Europa zur Lydia führen, doch dies wissen sie noch nicht. Und da setzt der Bericht in Apostelgeschichte 16 ein. Ich möchte uns aus Apostelgeschichte 16 die Verse 6 bis 15 lesen, auch ich lese aus der Basisbibel. Zunächst überschrieben in Troas, Paulus wird nach Makedonien gerufen. Danach zogen Paulus und seine Begleiter weiter durch Phrygien und das Gebiet von Galatien, denn der Heilige Geist hinderte sie daran, die Botschaft in der Provinz Asia zu verkündigen. Als sie schon fast in Mysien waren, wollten sie nach Bithynien weiterreisen. Doch der Geist, durch den Jesus sie führte, ließ das nicht zu. Also zogen sie durch Mysien und kamen zum Meer hinab nach Troas. In der Nacht hatte Paulus eine Erscheinung. Ein Mann aus Makedonien stand vor ihm und bat: Komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Gleich nachdem Paulus die Erscheinung gehabt hatte, suchten wir nach einer Möglichkeit, um nach Makedonien zu gelangen. Denn wir waren sicher, Gott hatte uns dazu berufen, den Menschen dort die gute Nachricht zu verkündigen. In Philippi. Lydia bekehrt sich zum Gott Israels. Von Troas aus setzten wir auf dem kürzesten Wege nach Samothrake über. Einen Tag später erreichten wir Neapolis. Von dort gingen wir nach Philippi. Das ist eine bedeutende Stadt in diesem Teil Makedoniens und eine römische Kolonie. In dieser Stadt blieben wir einige Zeit. Am Sabbat gingen wir durch das Stadttor hinaus an den Fluss. Wir nahmen an, dass dort eine jüdische Gebetsstätte war. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die an diesem Ort zusammengekommen waren. Unter den Zuhörern war auch eine Frau namens Lydia. Sie handelte mit Purpurstoffen und kam aus der Stadt Thyatira. Lydia glaubte an den Gott Israels. Der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie den Worten von Paulus aufmerksam zuhörte. Sie ließ sich taufen, zusammen mit ihrer ganzen Hausgemeinschaft. Danach bat sie: Wenn ihr überzeugt seid, dass ich wirklich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus. Ihr könnt bei mir wohnen. Sie drängte uns, die Einladung anzunehmen. Wovon träumst du? Von wem träumen wir? Wem öffnen wir Herz und Haus? Hier in Apostelgeschichte 16 entfaltet ein Traum eine gewaltige Wirkung. Ein Traum wird wahr, wenn sich Türen öffnen. Ein Traum wird wahr, wenn sich ein Herz öffnet. Ein Traum wird wahr, wenn sich ein Haus öffnet. Und genauer könnte man auch sagen, Gottes Traum wird wahr, wenn sich Türen öffnen. Gottes Traum wird wahr, wenn sich ein Herz öffnet. Gottes Traum wird wahr, wenn sich ein Haus öffnet. Bevor dieser Traum wahr werden kann, stoßen Paulus und sein Team nur auf verschlossene Türen und verschlossene Herzen. Geplatzte Träume des Missionsstrategen Paulus. Sie werden natürlich gebetet haben, wie es weitergehen soll. Und so sind sie eben dann zunächst einmal nach bzw. durch Kleinasien gezogen und immer wieder ging es nicht weiter. Es ist Nacht. Paulus schläft nur mühsam ein. Viele Gedanken ziehen ihm durch den Kopf. Er hat Silas, Timotheus und Lukas mitgenommen, um Jesus bekannt zu machen, um Gemeinden zu gründen. Doch wohl weiter in Kleinasien, in der Provinz Asia, wie in Phrygien und Galatien. Dann aber doch wohl in Bithynien oder auch dort nicht. Der Heilige Geist verwehrte ihnen, das Wort zu predigen, hinderte sie, die Botschaft, also die gute Nachricht, zu verkündigen. Das ist mal eine Aussage. Der Heilige Geist verhindert die Verkündigung, also er lässt es nicht zu. Was soll das heißen? Der Geist, durch den Jesus sie führte, ließ es ihnen nicht zu, ihre Reisepläne zu verwirklichen. Nur zu gerne würden wir ja wissen, wie diese Stoppzeichen jetzt konkret ausgesehen haben, die Gottes Geist ihnen aufgezeigt hat. Waren es Unwetter, Erdbeben, die in dieser Region gar nicht so selten sind? War es Krankheit? War es eine angedrohte Verfolgung? Wir wissen es nicht. Jedenfalls überall nur verschlossene Türen. Sie befinden sich in einer Sackgasse, hier unten am Meer in Troas. Nachdem sie zuvor die Gemeinden der ersten Missionsreise besucht und gestärkt hatten. Das ist sehr erfolgreich. Die ersten 5 Verse des Kapitels berichten davon, dass sie also bei den Besuchen der bestehenden Gemeinden Wachstum erreichen und dass sie in eine wunderbare Missionsarbeit fortzuführen scheinen. Doch Paulus' Missionsträume sind zunächst ausgeträumt. Sie sind ruhig gestellt. Ist ihre Strategie gescheitert? Nein, sie sind in einer Warteschleife. Paulus lernt, Kontrolle abzugeben und auf neue Wegweisung zu warten. Das Wort, den seinen gibt's der Herr im Schlaf. Und wenn wir darüber nachdenken, wie viele Menschen in der Bibel im Schlaf besondere Erfahrungen mit Gott machen, angefangen bei Adam, 2. Kapitel der Bibel, er schläft und Gott schafft die Eva. So wird es dort berichtet und dann kann man immer wieder sehen, wie Menschen im Schlaf besondere Erscheinungen haben. Ob das Engelserscheinungen sind, im Neuen Testament wird das sehr ausdrücklich von Josef, also Marias Mann, berichtet, dass er immer wieder im Schlaf, im Traum durch Engel klare Anweisungen erhält. Jetzt erscheint dem Paulus bei Nacht hat er eine Erscheinung. Ihm erscheint des Nachts ein Europäer, ein Makedonier, und richtet einen Hilferuf an Paulus. Komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Nun, woran mag Paulus den Makedonier erkannt haben? An seiner Kleidung? An seinem Akzent? Nur knapp 4 Jahrhunderte zuvor, oder gut 4 Jahrhunderte zuvor, war Alexander der Große mit einem glänzenden Heer hinübergesetzt von Europa nach Asien, ganz in der Nähe, um in wenigen Jahren die ganze damalig bekannte Welt zu erobern. Na, jedenfalls bis nach Indien. Ich muss ja jetzt mal ein bisschen aufpassen. Also die Chinesen, die haben sie nicht erreicht, die Griechen. Aber mit Alexander dem Großen, also 4 Jahrhunderte vorher, begann das Zeitalter des Hellenismus. Das heißt, durch diese Eroberung wurde die griechische Sprache über die ganze damalige, auch asiatische Welt verstreut. Und rund ums Mittelmeer wurde Griechisch als Handelssprache gesprochen. Also die Lydia, die sprach fließend Griechisch. Paulus, Timotheus war ja sowieso Grieche, sprachen fließend Griechisch. Also man hatte eine gemeinsame Sprache, in der man handelte. Und das war ausgegangen von Alexander dem Großen, der mit einem Heer rübergesetzt hatte und dann seine Eroberung in kürzester Zeit erreicht hat. Und jetzt ist es umgedreht. Statt einem großen Heer ist es jetzt eine kleine Schar von 4 Missionaren, die in die andere Richtung, von Asien nach Europa, mit der besten Botschaft, der Botschaft des Evangeliums, der guten Nachricht, zunächst eine einzelne Frau, später aber auch einen ganzen Kontinent und ja die ganze Welt erobern würde. Jetzt weiß Paulus, warum sie in Asien nur auf verschlossene Türen gestoßen waren. Sie sollen nach Europa, übers Meer. Gottes Traum soll wahr werden, wenn sich Türen öffnen. Anders als im Video im Kinderteil ist die Reise von Troas aus kein Kinderspiel. Sie wird sicherlich mindestens 5 Tage gedauert haben. In Apostelgeschichte 20 wird später einmal der Rückweg, also nur der Seeweg, genauso datiert mit einer fünftägigen Seereise, die es in die andere Richtung bedeutet. Also 200 Kilometer übers Meer segeln und dann noch gut 13, 14 Kilometer Fußmarsch über die Berge nach Philippi. Die erste Metropole, die vom Evangelium in Europa erreicht werden wird. Eine, und das wird hier ja ausdrücklich gesagt, eine römische Kolonie, also eine römische Stadt, vielleicht die römischste Stadt in Griechenland überhaupt. Hier hatte Octavian, der spätere Kaiser Augustus, gut 90 Jahre zuvor seine Gegner besiegt. Philippi wurde Kolonie für römische Armeeveteranen. Mit Selbstverwaltung, Befreiung von Abgaben und dem römisch, dem italischen Recht. Vielleicht sollten deshalb auch in dieser Stadt außer den römischen Göttern keine anderen Götter verehrt werden. Also das könnte ein Gedanke sein, dass es nicht zugelassen war, in dieser römischen Koloniestadt eine Synagoge zu gründen. Die andere Möglichkeit ist die, dass es ganz einfach in der ganzen Stadt keine 10 jüdischen Männer gab und, das war so die jüdische Regel, 10 jüdische Männer sind nötig, um eine Synagoge zu gründen. Die Frauen lassen sich davon allerdings nicht beeindrucken. Sie kommen zusammen und sie kommen, weil das ja für sie wichtig ist, die Reinigungswaschung durchzuführen, sie kommen am Flussufer zusammen. Das war nicht nur in Philippi der Fall, das war überall da der Fall, wo es keine Synagoge gab. Jedenfalls trafen sich also jetzt diejenigen, die sich zum jüdischen Glauben hielten, und das wird ja immer am Sabbat deutlich, die trafen sich am Sabbat dort zum Gebet draußen am Fluss. Ob das Nacht gewesen sein muss, wie im Video, ich bin da jetzt unsicher. Ich gehe davon aus, sie haben den Sabbat als Sabbat so gefeiert. Das war ja im Römischen Reich den Juden und auch denen, die sich zur Synagoge hielten oder zum jüdischen Glauben gehörten, denen war das erlaubt. Und so konnten sie also dort zusammenkommen, wie sie es gewohnt waren, und haben miteinander gebetet und vermutlich auch miteinander gesungen. Hier wird jetzt Gottes Traum wahr, in dem sich ein Herz öffnet. Es ist Gott, der durch seinen Geist der Lydia das Herz öffnet. Sie hört nicht nur die Worte, sondern sie hört genau hin. Sie ist aufmerksam auf das, was Paulus und das Missionsteam ihnen zu sagen hat. Und Gott öffnet ihr eben nicht nur das Ohr, sondern auch das Herz. Wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt, ihnen sein Herz einlädt und einlässt, dann ist es immer beides. Dann ist es das Wirken Gottes, aber es ist eben auch die Antwort und die Bereitschaft des Menschen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herz nicht. Also das ist an uns persönlich gerichtet, der sagt, wenn ihr hört, dass Gott in euer Leben hineinspricht, wenn er euch einen Auftrag vielleicht durch einen Traum oder auch aus seinem Wort, aus der Bibel gibt, dann lasst es an euch heran. Und wenn er in euer Herz einkehren will, dann öffnet ihm euer Herz, denn er kehrt gerne ein. Aber es ist dann eben auch Wirken des Heiligen Geistes, der zunächst tatsächlich die Aufmerksamkeit schenkt, der die Ohren öffnet und der eben solche Gelegenheiten schenkt, der die Türen geöffnet hat und jetzt die Herzen öffnet. Wie hat es Luther so schön übersetzt? Der tat der Herr das Herz auf. Jetzt also Lydia, die Purpurhändlerin aus Thyatira. Kein Makedonier, weder männlich noch noch griechisch. Eine Frau mit Migrationshintergrund, würden wir heute sagen, eine Kleinasiatin. Sie ist nun allerdings kein Flüchtling, sondern sie ist eine Geschäftsfrau. Und, das macht der Kontext deutlich, sie ist eine Wohlhabende, eine anpackende und eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Sie handelt mit einem Luxusgut aus ihrer Heimat. Dort gab es die Purpurschnecken, sie wusste damit umzugehen und sie hatte einen Purpurhandel. Und eben auch, das wird dann ja auch deutlich, ein großes Haus, in dem sie ihre Mitarbeiter hatte, ihre Sklaven oder Bedienstete. Und dort war dann auch Raum für die erste Gemeinde. Doch zunächst Gottes Traum wird wahr, wenn sich ein Herz öffnet. Und nach dem Herzen kommt das Haus. Dem geöffneten Herz folgt das geöffnete Haus. Die Beschenkte gibt weiter. Wie sehr sich das Leben der Lydia verändert hat, zeigt sich an dem offenen Haus, an ihrer Gastfreundschaft gegenüber Paulus und seinem Team. Und darin, dass sich bei ihr dann auch die Gemeinde treffen wird. Die Brüder und Schwestern, Vers 40 spricht dann ausdrücklich, also der letzte Vers des Kapitels, davon, dass die Gemeinde sich im Haus der Lydia versammelt. Dort hat sich Gemeinde etabliert. Und hier ist sie entstanden, die erste Hausgemeinde in Europa. Ich denke, das ist uns bewusst, in der Missionszeit des Paulus, da ist es in der Regel so, aus Korinth wissen wir das auch sehr konkret, das Haus, das ist sogar später ausgegraben worden, wo sich die Gemeinde versammelt hat, in der Regel in den größten Häusern der Gemeinde, dort, wo möglichst viele zusammenkommen konnten. Und in den wirklichen Großstädten, also später in Rom, da trifft sich die Gemeinde dann in verschiedenen Häusern, um dort eben zusammenzukommen, damit sie alle die Möglichkeit haben. Also, die Kirche wurde aufgebaut mit Hauskirchen oder Hausgemeinden. Lydia stellt ihre Gaben und Möglichkeiten in den Dienst Gottes, in den Dienst der guten Nachricht von Jesus Christus. Sie lässt Gottes Liebe durch ihre Gaben und Möglichkeiten weiterfließen. Sie öffnet ihr Haus und wird damit zur Keimzelle für die Gemeinde in Philippi und damit für die Gemeinde in Europa, ja für die Kirche in Europa. Hier hat die Europahilfe der Makedonier, der gerufen hat, hier hat sie das erste Mal ihr Ziel erreicht. Auch wir sind eingeladen, ja, nicht nur offene Türen zu suchen und unsere Herzen zu öffnen, sondern auch unsere Häuser zu öffnen für die Gemeinschaft untereinander, Gastfreundschaft zu üben für die Menschen, die Gott uns zeigt und ein offenes Ohr zu haben, dass wir den Hilferuf hören von Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Ein Traum, Gottes Traum, wird wahr, wenn sich ein Haus öffnet. Was für Paulus eine Sackgasse war, ebnet Europa den Weg für das Evangelium von Jesus Christus. Ein Traum wird wahr, wenn sich ein Herz öffnet. Die Mission in Europa beginnt damit, dass Gott das Herz der Purpurhändlerin Lydia öffnet. Ein Traum wird wahr, wenn sich ein Haus öffnet. Lydia hat das Evangelium zu ihrer Lebensmitte gemacht. Sie hat es angenommen. Ihr Herz wird weit und frei. Ihr Haus wird zur Keimzelle der christlichen Gemeinde in Philippi und damit in Europa. Ein Traum wird wahr und hat doch erst begonnen. Die offene Tür, das offene Herz, das offene Haus sind die Geburtsstunde dessen, was man Jahrhunderte später einmal das christliche Abendland nennen wird. Eine Geschichte, die bis heute weitergeht, auf das Gottes Träume auch hier am Kanal in Elisabeth Fehn wahr werden mögen. Amen.